Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zwei Freunde, die beide im letzten Jahr geheiratet haben, sie tauschen sich aus über ihre Erfahrungen. Sag mal, wie läuft's denn bei dir zu Hause? Ah, prima, ganz hervorragend. Ich bekomme von meiner Frau alles, was ich brauche. Mensch, da hast du es aber gut, du bist ein Glückspilz, das kann ich von mir zu Hause nicht behaupten. Doch, doch, sagt der andere, ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel schäumendes Wasser brauche, dann bekomme ich das sofort. Und wozu brauchst du schäumendes Wasser? Zum Geschirrspülen. Liebe Gemeinde, was brauchen wir? Was brauchen wir? Mit schäumendem Wasser wären wir wohl nicht ganz zufrieden. Aber was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir? Was ist notwendig für uns als Einzelne, für uns als Gesellschaft? Angela Merkel, die braucht die Zustimmung der SPD-Mitglieder, damit es klappt mit der Großen Koalition. Der VfB Stuttgart, der braucht einen Trainer, der die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs bringt. Die Abiturienten, die brauchen gute Noten. Die Konfirmanden, die brauchen in 4 Wochen gut gefüllte Briefumschläge. Die Rentner, die brauchen mehr Zeit, damit sie die vielen Anfragen bewältigen können in der Familie. Die Kranken, die brauchen eine gute medizinische Versorgung. Und so können wir jetzt noch vieles weiteres aufzählen, was alles ganz wichtig ist. Aber reicht es schon? Was braucht der Mensch wirklich? Der Apostel Paulus ist fest davon überzeugt, dass wir neben all diesen vielen Dingen noch etwas ganz Besonderes brauchen, nämlich Gnade. Wenn es etwas gibt, was der Mensch nötig hat, dann ist es die Gnade Gottes. Und wir haben das vorhin gehört in der Schriftlesung, wie Paulus die Gemeinde bittet, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Und dann ruft er aus, in der Luther-Übersetzung heißt es dann so, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und ich möchte heute Morgen 4 Aspekte herausgreifen, Aspekte der Gnade. Zum einen, Gnade ist ein Geschenk Gottes. Aber zweitens auch, Gnade hat ein Zeitfenster. Drittens, Gnade ist keine Glücksgarantie. Und viertens, Gnade ist die Voraussetzung für Mitarbeit. Erstens, Gnade ist Gottes Geschenk. Auf der Wunschliste, denke ich, steht dieses Geschenk, wenn überhaupt, nicht weit oben. Und wenn wir in die Medien schauen, dann ist Gnade überhaupt eigentlich kein Thema. Da heißt es allenfalls, Merkel muss Gnade bei der SPD finden. Oder am Aschermittwoch, das Stockacher Narrengericht lässt Gnade walten. Aber sonst geht's gnadenlos zu in unserer Gesellschaft. Wer keine Leistung bringt, wird aussortiert. Das fängt an in der Grundschule. Von klein auf lernen die Kinder, ich muss mich behaupten, ich muss auf meinen Vorteil schauen. Wer nicht zu den Coolen gehört, der wird gemieden. Und wer im Job nicht mehr mitkommt, wer den geforderten Anforderungen nicht mehr genügen kann, der ist weg vom Fenster. Da scheint diese Gnade, diese Rede von der Gnade ziemlich weltfremd, denn die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Und es ist ja auch interessant, wie wir sonst das Wort Gnade gebrauchen. Wir sagen zum Beispiel, Gnade dir. Gnade dir, mit drohendem Zeigefinger. Gnade dir, wenn du deine Hausaufgaben wieder nicht gemacht hast. Gnade dir, wenn du diesen Termin verpasst. Hat Gnade mit Drohen zu tun? Oder wir sagen, wir lassen Gnade vor Recht ergehen. Das heißt dann, eigentlich wäre eine Strafe angemessen. Aber jetzt drücken wir sozusagen ein Auge zu. Das ist nicht gerecht, aber was soll's? Meint das die Bibel, wenn sie von Gnade spricht? Nein, das ist was ganz was anderes. Wenn Paulus im Römerbrief schreibt, Allein durch Gnade werden wir vor Gott gerecht, oder wenn der Martin Luther das begriffen hat, sola gratia, allein durch Gnade werde ich ein Kind Gottes, dann geht es dort nicht um Gottes Drohung und es geht auch nicht um Gnade vor Recht, sondern es geht um Gnade als Recht. Das heißt, das Recht wird nicht gebeugt. Das Recht wird nicht außer Kraft gesetzt. Nein, Schuld wird bestraft. Schuld muss gesühnt werden. Nur, dass ein anderer die Schulden für uns übernimmt. Und das ist das Evangelium. Dass Jesus Christus unsere Schuld trägt, für uns verurteilt wird, für uns bestraft wird. Also Gnade als Recht. Das ist das, was das Neue Testament deutlich macht. Jesus Christus, er vergibt, er versöhnt, er heilt, er macht neu. Er nimmt die Scherben meines Lebens und macht was Neues. Das ist Gnade. Und deswegen ist diese Gnade so wertvoll und so wichtig. Durch diese Gnade wird auch der gnadenlose Leistungsgedanke außer Kraft gesetzt. Denn das heißt nämlich auch noch was anderes. Das heißt nämlich, ich bin mehr wert bei Gott, als was ich aus mir selber machen kann. Wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Wir müssen nicht das Letzte aus uns herausholen, damit Gott noch ein bisschen wohlwollend nickt. Wir werden nicht auf die Fehler und Schwächen festgenagelt, weil eben ein anderer bereits festgenagelt wurde am Kreuz, Jesus. Und dann spricht dieser Paulus in dem vorangegangenen Kapitel davon, dass wir Menschen zum einen vergänglich sind und dass wir zum anderen ohne Gnade verloren sind. Vergänglich. Ja, wissen wir alle. Wir werden alle einmal sterben müssen. Aber verloren. Verloren, dass unser Leben so von der Sünde infiziert ist, dass es uns kaputt macht. Das klingt für viele Menschen heute zu hart. Vergänglich und verloren, also nein, so schlimm ist es doch auch wieder nicht. Okay, jeder hat so seine Macken, seine Fehler, wissen wir alle. Jeder hat so ein paar dunkle Flecken in der Biografie. Aber im Grunde wollen wir doch alle nur das Gute und wir bemühen uns. Wir sind doch im Grunde gute Seelen und wollen das Beste. Aber Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Und deswegen kennt er uns, sogar besser als wir uns selber. Auch die finsteren Gedanken, auch die bösen Regungen, die unheilvollen Wünsche. Und deswegen schreibt der Paulus im Römerbrief von sich selber, das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich immer wieder. Verloren. Und je älter wir werden, umso mehr spüren wir nicht nur die Verlorenheit, sondern auch die Vergänglichkeit. Wir erleben, wie vergänglich teilweise Freundschaften sein können, Beziehungen. Und wir sehen irgendwann, wie wenig da noch bleibt von unserer Arbeit, von unseren Anstrengungen. Und mit jedem Jahr lassen die Kräfte nach, das Ende rückt näher. Was für ein Geschenk ist da diese Gnade Gottes? Dass Gott sagt, ich bin dir gut. Und das bleibt und das vergeht nicht und das verblasst nicht. Das hört niemals auf. Erstens, Gnade, ein Geschenk Gottes. Zweitens, Gnade hat ein Zeitfenster. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Wir wissen es natürlich auch sonst aus unserem Leben, dass es Situationen gibt, die sind einmalig. Da muss man sofort reagieren, sonst ist es zu spät. Ja, wenn da wieder irgendein Discounter so ein Schnäppchen macht, irgendein super billiger Computer oder Notebook oder was, ja, dann weiß man, da muss man früher morgen, muss man da stehen, damit man noch einen abbekommt. Sonderangebot. Oder in der Firma, da wird vielleicht eine Position frei, wo man lange drauf gewartet hat. Dann heißt jetzt die Chance nutzen oder nie. Oder da hat ein junger Mann sich durchgerungen und der gesteht seiner Angebeteten seine Liebe. Dann muss sie antworten, sie muss reagieren. Dann kann ich sagen, das legen wir mal auf Wiedervorlage für irgendwann. Auch versöhnen kann man sich nicht immer. Es braucht auch beim Versöhnen den richtigen Moment und es braucht die richtige Situation, die richtige Zeit und die richtige Situation. Und dann genügt ja auch nicht nur so eine allgemeine Überzeugung, man sollte mal etwas unternehmen, sondern dann muss man ganz konkret den ersten Schritt gehen. Einer der beiden geht auf den anderen zu, macht den ersten Schritt, streckt die Hand aus. Und das ist dann sozusagen der Moment, da kann man dann entweder einschlagen oder nicht. Da kann man dann nicht sagen, einen Tag später, ach, ich hätte doch lieber eingeschlagen. Und seht ihr, genau diesen Schritt ist Gott gegangen. Er will seine Menschenkinder, die ihm weggelaufen sind, zurückgewinnen. Und deswegen hat er was unternommen. Er ist den Schritt gegangen, indem Jesus in diese Welt kommt, auf die menschliche Ebene sich begibt, damit er mit menschlichen Worten und Bildern mit uns spricht und kommuniziert und wir verstehen, um was es ihm geht. Und dann hat er sich sogar so weit erniedrigt, dass er dann ans Kreuz ging, damit unsere Schuld bezahlt wird. Und Gott erniedrigt sich und er zeigt uns, es geht nicht Gnade statt Recht, sondern es geht um Gnade als Recht. Ja, wirklich, ohne Opfer, ohne Bezahlung kann Schuld nicht getilgt werden. Aber Jesus hat es getan. Und dann kommt die größte, die allertiefste Erniedrigung Gottes. Und wisst ihr, was die niedrigste oder die größte Erniedrigung Gottes ist? Das ist, dass Gott als Bittsteller zu uns Menschen kommt. Er hätte die Macht, uns zu befehlen, alle auf die Knie, Kopf nach unten, Buße tun. Aber er bittet. Er sagt, so bitten wir an Jesus statt, lasst euch versöhnen, bitte, ich strecke die Hand aus, schlag ein, bitte, bitte. Aber wenn wir das hören, dieses Angebot, dieses Wort der Versöhnung, diese Bitte vernehmen, dann können wir nicht Gott warten lassen. Glauben heißt nicht, dass ich nur so ein paar Informationen für wahr halte, irgendwo im Hinterkopf abspeichere und dann sage ich, okay, da werde ich bei Gelegenheit mal wieder drauf zurückkommen, wenn es in meine Lebensplanung passt, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich mich beschäftigen. Da täuschen wir uns. Wenn wir uns über Gott einreden, es sei seine Pflicht, dass er jederzeit quasi erreichbar sein soll, damit wir uns versöhnen können, dann liegen wir komplett falsch. Wir können Gott nicht herzitieren und sagen, jetzt passt mir die Versöhnung. Sondern es gilt zu reagieren, wenn er bei uns anklopft. Stellen Sie sich vor, jemand rennt atemlos auf den Bahnsteig, Glück gehabt, der Zug steht noch da. Aber dann setzt sich dieser Mensch da am Bahnhof auf eine Bank, verschränkt die Arme und sieht dann, wie der Zug wegfährt. So bekommt man keinen Anschluss. So erreicht man nie sein Ziel. Man muss einsteigen, wenn der Zug da ist, wenn die Türen offen sind. Und mit der Gnade ist es ähnlich. Gott klopft manchmal bei uns an und spricht manchmal ganz, ganz persönlich zu uns. Und dann wartet er auf unsere Reaktion. Und da brauche ich nur einzusteigen, Gottes Gnade annehmen, aber eben jetzt, hier und heute. Die Gnade ist zwar ewig, aber die Gnade persönlich zu erfahren hat ihre Sekunde. Die Gnade ist ewig, aber persönlich die Gnade erfahren hat ihre Sekunde. Und deswegen heißt es nicht, es hat noch Zeit, sondern es heißt, es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht gestern, nicht vielleicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Heute soll dir klar werden, Gott ist dir nahe und er gibt dir das, was du brauchst. Heute kannst du dein Leben Jesus anvertrauen. Und deswegen, wenn du so einen heiligen Moment erlebst, so ein Moment, wo du merkst, jetzt redet nicht nur ein Mensch da oben, sondern jetzt redet Gott Jesus selber durch ihn zu mir. Und jetzt streckt er mir die Hand entgegen. Dann schlag ein. Dann ergreif diese Chance. Und dann sag, ja, danke, danke, Herr Jesus, dass du mich liebst, dass du mir vergibst. Und jetzt vertraue ich mich dir an, ich will zu dir gehören, ich will dir folgen. Gnade hat ein Zeitfenster. Das Dritte, Gnade ist keine Glücksgarantie. Man würde ja eigentlich erwarten, dass der Paulus das Leben als Christ in höchsten Tönen lobt. Das ist doch wunderbar, ein begnadeter Mensch zu sein, ein geliebtes Kind Gottes, ja, und er sogar als Apostel. Wir haben es neulich in der Predigt gehört, der sogar entrückt war in den dritten Himmel, der unaussprechliche Dinge sieht, Offenbarungen hat. Da müsste man doch denken, dass der sozusagen vor lauter Lob und Anbetung und Halleluja gar kein Ende mehr findet. Aber seine Erfahrungen waren unterschiedlich. Und man muss sogar sagen, sie waren oftmals negativ. Dass Christen anders denken, anders leben, handeln, anders ticken, wie man sagt, als die Masse, das ist das ja, was die Leute aufregt. Das weckt Widerstand. Und echte Nachfolge von Jesus Christus, das bringt den Fürsten dieser Welt, das bringt den Teufel zum Rasen. Und das hat der Paulus oft erleben müssen. Was das bedeutet, wenn die Leute aufgewiegelt waren, getobt haben. In Ephesus haben sie geschrien, Gott, der groß ist der Gott der Göttin Diana, der Tempel der Göttin Diana. Groß ist die Göttin Diana und ihr Tempel. So haben sie geschrien im vollbesetzten Stadion in Ephesus. Und in Thessalonich, da wurde ihm vorgeworfen, du Paulus, du erregst hier mit einer Botschaft nur öffentliches Ärgernis. Und wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, wo der hinkommt, Ärger, nichts als Ärger. Der Teufel lässt die Puppen tanzen. Und dann wird der Apostel einmal kräftig verprügelt, dann wird er wieder kurzerhand ins Gefängnis geworfen. Verleumdung, Verfolgung, Anklagen, Angst, Not, Schläge, Gefängnis. Hallo? Sind wir eigentlich im richtigen Film? Sieht so ein Leben aus in der Gnade Gottes? Paulus schreibt keine Erfolgsgeschichte. Er verschweigt nicht, dass Gottes Gnade keine Garantie ist für das, was wir so landläufig als Glück bezeichnen. Ja, auch als Christ. Und man muss fragen, sogar gerade als Christ haben wir manche Schwierigkeiten, manche Probleme, manche Tiefschläge, manche Ungerechtigkeiten, die vielleicht ein anderer Mensch, der kein Christ ist, gar nicht kennt. Aber dieser Paulus, der fängt jetzt nicht an zu lamentieren. Der fällt jetzt nicht in die tiefe Depression und sagt, es ist alles schlimm und alles schlecht und alles nur Leiden. Sondern jetzt zählt er auf der anderen Seite das auf, was ihm hilft, damit fertig zu werden, diese Dinge zu bewältigen, das zu tragen, das auszuhalten. Er macht deutlich, das kann ich nur in der Gnade Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss das nicht aus eigener Kraft heraus alles managen und bewältigen. Und deswegen fängt er nicht an zu verzweifeln. Sondern er sagt, gerade auch in diesen Schwierigkeiten erfahre ich in besonderer Weise die Nähe meines Herrn Jesus. Er spürt die Nähe Gottes, die Nähe von Jesus. Er spürt die Gnade. Diese Gnade, die stärker ist als die Not und als das Leid. Und deswegen sagt er dann, ich erlebe Kummer und ich bin doch fröhlich. Ich bin arm und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und ich habe doch alles. Das heißt, ihm wurde klar und deutlich, kein Einsatz, kein Dienst, kein Leiden ist sinnlos, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und das, was wir erleben, ist eben nicht ein blindes Schicksal, nicht ein dummer Zufall, sondern unser Leben steht trotz dieser schwierigen Situationen unter der Gnade Gottes. Wir sind gehalten von seiner guten Hand. Und das ist das Entscheidende, und das war dem Paulus wichtig. Gnade ist keine Garantie für Glück. Und schließlich viertens, Gnade ist Voraussetzung für die Mitarbeit. All das, was dieser Paulus da aufzählt und erzählt, das ist eigentlich ein Wort an Mitarbeiter, für Mitarbeiter. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, so beginnt Paulus. Warum ist das ein Wort für Mitarbeiter? Es ist deswegen ein Wort, weil die Gnade die Grundvoraussetzung ist, nicht nur für den Glauben, sondern eben auch für die Mitarbeit in Gottes Gemeinde. Der Paulus war ein hochintelligenter Mann mit vielen tollen Gaben. Heute würde man sagen, er war ein Multitalent. Aber das, was ihn zum gesegneten Mitarbeiter Gottes gemacht hat, das bringt er auf den einfachen Nenner: Wir erweisen uns als Diener Gottes. Gott hat ihm nicht nur die Gnade gegeben, von Sünde gerettet zu werden, sondern er hat ihm auch die Gnade gegeben, zu dienen. Er kann dienen. Im Unterschied zu anderen falschen Aposteln, die da aufgetreten sind in Korinth, herrschsüchtig imponieren. Er kann sagen, ich habe die Gnade des Dienstes bekommen. Dienstgnade, so ein altes Wort. Dienstgnade. Worin zeigt sich diese Dienstgnade? Zum Beispiel darin, wo sie Paulus mundtot machen wollten, da zieht er sich nicht beleidigt zurück. Er begegnet Feinden mit Liebe. Er schießt nicht mit dem gleichen Kaliber zurück. Er lässt sich nicht auf menschliche Erfolgsrezepte ein. Er hausiert nicht mit Wunderzusagen, mit riesigen prophetischen Ankündigungen, großer Erweckung und solche Dinge. Er ist demütig. Er hält am Wort der Bibel fest. Auch wenn ein Evangelium leid, das sich diesem Zeitgeist anpasst, viel populärer wäre. Er gibt die Hoffnung nicht auf, auch wenn vieles keinen Sinn mehr zu machen scheint. Er lobt sich nicht selber für das, was er alles geleistet hat, weil er weiß, die Frucht der Arbeit, der Segen, das kommt von Gott. Und so erweist er sich als ein Diener, der aus der Gnade Gottes lebt. Und diese Gnade, die hält ihn, und diese Gnade, die richtet ihn immer wieder auf. Gerade dann, wenn andere ihn kritisieren. Und das hat ja der Paulus schmerzhaft erleben müssen. Es war ja nicht nur der Angriff von außen, von Leuten, die nichts mit Glauben zu tun haben wollten, sondern gerade in Korinth, in der Gemeinde. Da haben gesagt, was will denn der? Das ist so eine ganz kleine Nummer. Was will dieser hinfällige, gebrechliche Mensch, diese armselige Gestalt, diese lächerliche Figur? Und da sagt der Paulus, ja, stimmt. Ich habe keinen großen Namen. Meine Namen tauchen nicht auf in der Tagesschau oder im Spiegel. Ich habe keinen großen Namen wie die großen Dichter und Denker. Aber ich bin trotzdem kein No-Name. Ich bin kein Nobody. Mein Name ist im Himmel bekannt bei Gott. Und das ist das Wichtige und das ist das Entscheidende. Und ihr mögt mich für eine wenig imponierende Person halten. Und ich habe auch keinen großartigen Besitz vorzuweisen, aber ich kann euch trotzdem reich machen, weil ich euch das Wort der Versöhnung von Gott bringe und einlade, lasst euch versöhnen mit Gott. Meine liebe Gemeinde, die Christen, die 1989 in Leipzig und anderswo für den Fall der Mauer gebetet haben, das waren keine besonderen Menschen. Und trotzdem haben sie Geschichte Deutschlands mitgeschrieben. Wir alle, die wir in Öschelbronn Gemeinde aufbauen, Hoffnung stiften, wir sind keine Promis, keine Stars und Helden. Aber Gottes Gnade hat uns berufen, Jesus zu dienen. Wir gehören zu denen, die oft schwach sind unfähig, unwürdig uns fühlen. Aber wir tun den Dienst aus der Gnade Gottes. Wir werden manchmal verlacht, verachtet, angefeindet. Aber mit Gottes Gnade können wir diesem Druck aushalten. Weil wir wissen, es ist alles eine Frage der Gnade. Gnade ist Gottes Geschenk. Gnade hat ein Zeitfenster. Jetzt ist der Tag des Heils, heute. Gnade ist keine Glücksgarantie, aber Gnade ist gleichzeitig Voraussetzung für Mitarbeit. Und diese Gnade, die ist uns geschenkt. Was wollen wir mehr? Und darauf sagen alle Begnadeten: Amen.